Ja, lasst uns noch gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Und es ist ein unfassbares Geschenk, das du uns gemacht hast, dass du dich offenbart hast in so weitgehender Weise, in so ausgedehnter Weise, dass wir dich erkennen können, dass wir den lebendigen Gott erkennen können, seinen Heilsplan wahrnehmen, aufnehmen, verstehen können, auch wenn wir vieles noch nicht genau verstehen, aber du möchtest uns tief vergründen in deinem Wort, Herr. Und wir wollen aus diesem Grund jetzt uns auch wirklich konzentrieren auf das, was du sagst, was du den Jüngern gesagt hast, weil du es uns sagst, Herr. Wir danken dir, dass du uns hilfst, uns zu demütigen vor deinem Wort, uns darunter zu stellen in allem, Herr. Hilf mir, führe, leite du jedes Wort. Gib du die Gnade und die Kraft, Herr, dass dein Wort an uns wirkt, dass es uns verändert. Herr, dein Wort soll nicht unsere alte Natur verbessern, ausbessern. Nein, es soll uns helfen, im Geist zu wandeln und die Lüste des Fleisches zu unterdrücken, zu bekämpfen, zu überwinden, Herr, weil unser alter Mensch mit dir gekreuzigt ist. Er hat kein Anrecht. Er hat keinen Raum mehr, soll keinen Raum haben. Hilf du uns, Herr, zu verstehen und uns dir ganz hinzugeben, in dich hineinzugeben und zu erkennen, dass du alles wirken willst. In uns, an uns, mit uns und durch uns. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Ich möchte auch Richard herzlich danken für die einleitenden Gedanken. Das war so erfrischend. Einerseits auch die Begebenheit aus Markus. Es hätte keine bessere Vorbereitung sein können auf den heutigen Teil. Dieses Beispiel von Glaube. Aber was war denn das für ein Glaube? Ein wirklich überragender, großer, strahlender, herrlicher Glaube? Nein, es war ein Senfkorn-Glaube. Nichts anderes als ein klitzekleiner, winziger, unbedeutender, unbeachteter Senfkorn-Glaube. Wie eben das Senfkorn selber das Wesen hat von Kleinheit. Und wir kommen heute zu einer weiteren Lektion, die der Herr Jesus seinen Jüngern gibt, zum Thema, was ist wahre Jüngerschaft? Wir wissen ja, das Lukas-Evangelium ist das Jüngerschaftsevangelium. Eine Lektion um die andere geht an die Jünger und damit an uns. Durch Begebenheiten, durch äußere Umstände, durch tiefe biblische Lehre. Und genau damit haben wir es heute wieder zu tun. Um besser zu verstehen, was ist wahres Christsein? Was ist eigentlich Christsein? Es ist etwas ganz anderes, als die kirchliche Welt heute zeichnet. Etwas ganz anderes fällt mir immer mehr auf, wenn ich das Wort so studiere und mir überlege, was sagt jetzt der Herr Jesus? Was ist Christsein? Was ist wahre Jüngerschaft? Und dann versuche ich zu beobachten, was denn so um uns herum in der evangelikalen Welt geht, was auch in mir drin noch viel ist und muss sagen, vieles stimmt überhaupt nicht mehr überein. Und dann lese ich auch immer wieder mal Kirchengeschichte, im Moment auch gerade die Dogmen, die Theologiegeschichte, die Dogmengeschichte, wie hat sich die Lehre des Christentums entwickelt durch all diese Jahrhunderte. Ich lese von den Täufern und muss erkennen, das ist ein anderes Christentum, was die Menschen dort gelebt haben, was sie aus dem Wort gelesen haben. in vielen Punkten ein völlig anderes. In vielen ist es, kennen wir es sehr gut. Es ist erstaunlich. Und hier ist wieder so eine Lektion über wahre Jüngerschaft. Ich lese Lukas 17, die Verse 5 bis 10. Beachten wir, das scheinen zwei Verse mal zu sein, Vers 5 und 6, dann kommt ein Abschnitt und eine neue Überschrift und dann 7 bis 10. Beachten wir, das ist eine Lektion des Herrn. Das ist eine Predigt in zwei Teilen, aber sie sind aufs Engste zusammen verknüpft. Es geht um genau dasselbe. Lukas 17, 5 bis 10. Und die Apostel sprachen zum Herrn: Mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet? Doulos ist das griechische Wort, also Sklave eigentlich für Knecht. Wer aber wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen: Komm her und setze dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: Bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe? Und danach sollst du essen und trinken. Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen: Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Es wird ganz wichtig sein, dass wir diesen zweiten Teil richtig verstehen. Dass wir ganz Wesentliches beachten, dass er sagt, wer von euch? Er sagt nicht dieser Herr und diese Knechtbeziehung. Dass dieser Herr Gott ist. Wer von euch, der Sklaven hat, Diener hat, wie das halt ganz normal war, wird so und so handeln? Wird er nicht so handeln? Und dann die abschließende Lehre in Vers 10. Uns ans Herz gelegt, dass wir diese Einstellung haben sollen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, unser Herr ist ganz anders als der hier beschrieben wird. Aber wir sollen uns ein Beispiel nehmen an dieser Haltung im letzten Vers. Das nur zur Einleitung. Dieser Abschnitt könnte sehr rasch und sehr bald ganz falsch verstanden werden. Aber jetzt wollen wir zu Vers 5 und 6 uns wenden. Die Apostel sprachen zum Herrn, also die Jünger: Mehre uns den Glauben. Ist es Zufall, dass der Herr oder dass die Bibel hier die Jünger Apostel nennt? Sonst immer Jünger. Er sprach zu den Jüngern und hier Apostel. Ich glaube nicht. Ich kann die Bedeutung davon noch nicht ganz ausloten, aber ich könnte mir vorstellen, dass es bedeuten könnte, dass es wirklich seine engsten Jünger, die Apostel waren, zu denen er sprach. Also können wir ganz sicher sein, dass er ganz direkt zu uns, nicht noch zu Volk, das da herumsteht, das vielleicht ungläubig ist, Pharisäer und so, sondern zu uns nachher die Antwort gibt. Und sie, seine engsten Jünger, die zukünftigen Apostel, die die ganze Welt evangelisieren werden, sie sind es, in ihrem hiesigen Zustand noch, die sagen, mehre uns den Glauben. Wir müssen uns bewusst sein, dass in ihren Ohren noch immer diese eindringliche Ermahnung des Herrn klingt. Habt Acht auf euch selber. Aus Vers 3. Habt Acht auf euch selbst. Mit der anschließenden Aufforderung, dem reuigen Bruder zu vergeben. Sofort zu vergeben. Sogar, wir können ruhig sagen, unbegrenzt oft zu vergeben. Und das, um nicht zu einem Werkzeug in der Hand Satans zu werden. Zu einem Fallensteller, der seinen verletzten Stolz selbst rächt. Denn die fehlende Bereitschaft zu vergeben, geschweige denn handfestes Unrecht gegen mich zu ertragen oder sogar den Feind zu lieben, ist immer im Stolz verwurzelt. Haben wir das letzte Mal gesehen. Diesem Hauptwesenszug der Adamsnatur. Es gibt keinen prominenteren Wesenszug der alten Natur, des sündigen Menschen, des alten Adams, als genau der. Der Stolz, er hat viele andere Worte. Wir könnten auch von der Selbstgefälligkeit sprechen. Und der Ursprung der Unvergeblichkeit ist dieser Wesenszug, der Stolz. Und um das wird es weitergehen, auch in der kommenden Lektion jetzt. Ganz eindringlich. Dieser natürliche Mensch, er dient in erster Linie sich selber. Er macht sich nicht freiwillig zum Diener eines anderen. Ganz sicher nicht. Dieser Mensch, getrieben von Stolz und Selbstgefälligkeit. Er macht sich nicht freiwillig zum Diener eines anderen. Denn er ist von sich selber überzeugt, von seiner Wichtigkeit und von seinem Können. Wehe, wenn jemand diese Wichtigkeit und Richtigkeit, dass er Recht hat, in Frage stellt. Sein Ego in Frage stellt. Der verletzte Stolz, der daraus resultiert, will nur eines: sich rächen. Ganz sicher nicht vergeben. Oder Unrecht erdulden oder Feinde lieben. Nun, unsere Jünger hier bei dem Herrn in diesem Moment, wir können ganz sicher sein, von all dem, was sie schon mit dem Herrn erlebt haben, was sie gehört haben von ihm, dass ihr Herz durch die Gemeinschaft mit dem Herrn, durch seine Predigten mehr und mehr geöffnet wurden für geistliche Zusammenhänge. Ihr Gewissen war aufgeweicht. Und nach dieser eindringlichen Lehre über die Vergebungsbereitschaft erkannten sie ihre Unfähigkeit. Ihre Unfähigkeit. das können wir verstehen, wenn wir ehrlich sind, oder? Ihre Unfähigkeit zu dem, so zu handeln, so zu leben. Sie erkannten ihre Unfähigkeit, Gott wohlgefällig zu leben. Und sie riefen, mehre uns den Glauben. Vermehre uns den Glauben. Ich staune einfach über unseren Herrn. Er erkennt jede Feinheit in dem, was wir sprechen, in dem, was in unseren Herzen ist. Es ist ihm nichts verborgen. Zu unserem Besten ist es so. Er erkennt jede Feinheit. Und ich kann euch sagen, diese aus Verzweiflung irgendwie gerufene Bitte, mehre uns den Glauben, war schon wieder ein bisschen in eine äußerliche Frömmigkeit gepackt. Wie wir nachher sehen werden aus der Reaktion des Herrn. Was wäre richtig gewesen? Welche Bitte wäre ganz aufrichtig und aus ehrlichstem und tiefstem Herzen gewesen? Herr, entlarve unseren Unglauben. Welcher nichts anderes ist als dieser Hauptwesenszug, von dem wir gesprochen haben. Stolz, Selbstgefälligkeit. Und so weist der Herr Jesus in seiner unendlichen Weisheit sofort auf das Entscheidende hin, in aller Liebe, in aller Zuvorkommenheit, aber in aller Eindeutigkeit, auf den richtigen geistlichen Zusammenhang in Vers 6. Es liegt nämlich nicht in erster Linie an der Menge oder Größe des Glaubens, um ein Gott wohlgefälliges Leben führen zu können, sondern ganz simpel und einfach, dass wir vom Unglauben zum Glauben kommen. Die Jünger hatten noch so ihre eigenen Vorstellungen vom Glauben. Und deshalb wünschten sie sich großen Glauben, um große, übernatürliche Werke zu vollbringen. Mächtige Taten. Sie hatten es auch schon getan. Es war aus ihrem Erleben auch. Diese großen Taten. Und ich kann euch sagen, es ist auch nicht grundsätzlich falsch, das zu tun zu wollen. Der Herr wird es sogleich aufzeigen, dass das überhaupt nicht falsch ist. Aber zuerst zeigt er ihnen, dass etwas ganz Kleines nötig ist. Dass Kleinheit nötig ist. Nämlich Glaube wie ein Senfkorn. Wisst ihr, echter Glaube, der biblische, vom Herrn Jesus gelehrte Glaube, echter Glaube, der demütigt sich vor Gott. Das ist das Wesen des biblischen Glaubens. Ich demütige mich unter den allmächtigen Gott, unter sein Wort und unter alles, was er sagt. Der echte Glaube erkennt dadurch, das ist die Voraussetzung, dass ich mich aufrichtig demütigen kann. Dass ich die eigene Wertlosigkeit, Nutzlosigkeit, Hilflosigkeit vor Gott erkenne. Wir haben viel schon darüber gehört, über die Kapitulation vor Gott. Dieses Menschen mit seiner, der immer noch auch die alte Natur hat, mit diesem üblen Wesen der Rebellion gegen Gott bei jeder Gelegenheit. Stolz aufstehen, Aufstand machen. Der echte Glaube trachtet nicht nach Hohen. Darum hat sie der Herr sofort durchschaut. Der echte Glaube trachtet nicht nach hohem Ansehen bei den Menschen, auch nicht nach hohem Ansehen bei den Gläubigen. Da eine Karriere zu haben, da sofort bekannt sein bei allen, das ist nie die Ausrichtung echten Glaubens. Sondern der echte Glaube hält sich zum Niedrigen. Zum Niedrigen. Wir blättern eine Seite nach vorne, Lukas 16. Lesen dort Vers 15b. Aber Gott kennt eure Herzen. Das sagt er einerseits uns allen, hier spezifisch den Pharisäern. Denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, ist bei Gott nicht ganz so hoch angesehen. Es steht viel schärfer. Man könnte keine schärfere Formulierung finden, als die, wie sie hier steht. Das ist bei Gott ein Gräuel. Verstehen wir das? Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Tragweite dieser Aussage. Was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Gräuel bei Gott. Wir reden vom echten biblischen Glauben. Oder wieder eine Seite weiter vorne, Kapitel 14, Vers 11. Das ist einer der zentralsten, wichtigsten Aussagen in der Lehre des Herrn Jesus über echte Jüngerschaft. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wir reden vom echten Glauben. Echter Glaube erniedrigt sich, trachtet nach dem Niedrigen für sich selber. Und er passt, dieser echte Glaube passt sehr gut zu dem, was der Herr den Jüngern hier sagt in Vers 6, nämlich zu der Kleinheit, nicht zum Größenwahn. Und Selbstgefälligkeit. Diese beiden Pole werden durch ein Bild vom Herrn so schnell und rasch und vollkommen aufgezeichnet. Auf der einen Seite die Kleinheit. Sich selber völlig unbedeutend halten. Ohne Beachtung. Und auf der anderen Seite Größenwahn und Selbstgefälligkeit. Beiden werden wir noch begegnen. In diesem einen Vers. Und weil eben der echte Glaube so gut zur Kleinheit passt, darum beschreibt ihn der Herr Jesus nicht nur hier, sondern auch sonst immer wieder mit dem Bild des Senfkornes. Und nicht zum Beispiel mit dem Bild des stolzen und selbstsicheren Maulbeerbaumes. Ich möchte eines betonen, es ist überhaupt nicht falsch, dass der Glaube, dass unser Glaube wachsen und größer werden soll. Paulus wünscht das den Gläubigen. Schlagen wir auf 2. Korinther 10, zum Beispiel Vers 5. Vers 15 ist es. Wir rühmen uns auch nicht ins Maßlose, aufgrund der Arbeiten anderer. Wir haben aber die Hoffnung, wenn euer Glaube wächst, bei euch noch viel mehr Raum zu gewinnen. Wenn euer Glaube wächst, er betete, dass der Glaube der Korinther wächst, das ist gar kein Zweifel. Oder 1. Thessalonicher 3. Vers 10. 1. Thessalonicher 3, Vers 10. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und es ergänzen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Das impliziert, dass der Glaube wachsen darf, wachsen soll. Und dann noch Vers 12. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Ich habe das noch gelesen, weil mehrfach, wenn Paulus von wachsendem Glauben spricht und den Gläubigen wünscht, er die Liebe mit dazu nimmt. Das heißt, wenn der Glaube wächst und die Liebe nicht mitwächst, ist es nicht der echte Glaube. Es stimmt etwas nicht. Wenn der Glaube wächst, wird die Liebe immer auch mitwachsen. Nicht die Sympathie füreinander oder die Zuneigung, die menschliche, aber die Agape-Liebe, diejenige, die alles erträgt und alles erduldet. Und wo findet sich die? Eher beim Maulbeerbaum oder eher beim Senfkorn? Wir haben oft, vielleicht lesen wir eine Seite, 2. Thessalonicher 1,3. Es ist nämlich schon die Gebetserhörung des Wunsches des Paulus an die Thessalonicher. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber. Wie muss sich Paulus gefreut haben? Ich glaube, Paulus kannte keine größeren Freuden als solche. Wir haben oft einfach noch ein falsches Bild vom Glaubenswachstum. Ich wünsche uns, mir und euch allen von Herzen Glaubenswachstum. Aber prüfen wir uns einmal, was stellen wir uns darunter vor? Wir haben oft dieses falsche Bild, wenn man etwas plump und plakativ ausdrückt, dass doch mein Heiligenschein immer heller leuchtet und die Menschen meinen Heiligenschein sehen. Symbolisch gesprochen. Nein, es ist etwas völlig anderes. Glaubenswachstum. Es bedeutet, dass ich, das Ego, immer kleiner wird. Ich werde immer unbedeutender. Da wächst der Glaube, die Gotteskraft. Aber gleichzeitig wächst die Liebe. die Agape-Liebe, die alles erträgt und erduldet. Und man könnte noch viele andere Dinge haben, aber das ist das Wesen des Glaubenswachstums. Der Herr antwortet hier seinen Jüngern, seinen geliebten Jüngern, ganz offen und macht ihnen klar, wie an so vielen anderen Stellen der Evangelien, dass nicht ein zu kleiner Glaube ihr Problem ist, sondern tatsächlich Unglaube. Ihre alte Natur. Und nicht diese wird er ihnen verbessern. Er weigert sich dazu. Die alte Natur durch sein Erlösungswerk, die wir immer noch alle haben, von der dürfen wir wissen, ist mitgekreuzigt mit dem Herrn. Ich darf es immer wieder in Anspruch nehmen. Dieses üble Ding, es gibt nicht böse Worte genug, um zu beschreiben, wie übel es ist. Mit Christus gestorben. Kein bisschen davon wollen wir verbessern. Nicht ihr kleiner Glaube ist das Problem, sondern ihr Unglaube. Schlagen wir Matthäus 17 auf. Matthäus 17, Vers 19 und 20. Es geht um diesen besessenen oder, wie es steht, mondsüchtigen Knaben und um das Versagen der Jünger, ihn auf Bitte des Vaters des Jungen zu heilen, beziehungsweise die Dämonen, den Dämon auszutreiben. Vers 17 sagt der Herr, als der Vater ihm das sagte, deine Jünger konnten ihn nicht heilen, antwortete er ziemlich deutlich. Ich verstehe nicht ganz, warum so scharf und so deutlich, aber er hat in allem Recht. Und er sagt zu ihnen und auch zu den Jüngern, o du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und Jesus befahl, und der Dämon fuhr aus, und der Junge war geheilt. Und die Jünger kamen zu Jesus allein und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier, dorthin, und er würde sich hinwegheben, und nichts würde euch unmöglich sein. Und der Berg ist hier ein Bild für das scheinbar unüberwindbare Hindernis der Welt der Finsternis, der Dämonen. Sie haben diesen Berg, der unüberwindbar sein soll, platziert. Lukas 9, Vers 40 bis 42. Die gleiche Begebenheit, aber es ist so wichtig, dass wir das Glauben, dass es nicht um mehr Glauben, sondern um Glauben und nicht Unglauben geht. Und ich habe deine, oder Vers 41, da antwortete Jesus und sprach, o du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bringt deinen Sohn hierher. Und noch während er auf ihn zukam, warf der Dämon ihn nieder und zerrte ihn. Aber Jesus befahl dem unreinen Geist und machte den Knaben gesund und gab ihm seinen Vater. Und noch eine Stelle aus Markus Kapitel 16, Und auch das ist sehr erstaunlich. Es ist ganz am Schluss des Evangeliums. Und es ist nach der Auferstehung des Herrn. Markus 16, Vers 14. Danach offenbarte er sich den Elfen selbst, nachdem er sich vielen anderen offenbart hat und diese die Jünger schon informiert hatten. Er offenbarte sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch saßen, und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Hier sehen wir, dass Unglaube auch eine enge Verknüpfung mit Herzensverhärtung hat. Und das wird dann sehr dramatisch. Und noch als letztes aus dem Johannesevangelium, damit wir das sehen, es geht darum nicht um mehr Glauben, es geht um den Senfkornglauben gegenüber dem Unglauben. Johannes 11. Johannes 11, Vers 39 bis 40. Jesus spricht: Hebt den Stein weg, nämlich vom Grab des seit 3 Tagen toten Lazarus. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm: Herr, der Herr sagt, hebt den Stein weg. Und Martha sagt: Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Wie liebevoll geht Jesus mit Martha um. Es wäre hier genauso angebracht gewesen, diese scharfe Reaktion. O du ungläubiges, verkehrtes Geschlecht, wie lange muss ich euch da? Wie liebevoll geht er hier mit der Martha um. Wenn du glaubst, Martha, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wir sehen daraus, das Problem des Menschen, auch der Jünger, ist auch unser Problem, nämlich Unglaube. Denn der Unglaube vertraut auf sich selber, auf seine Erfahrung und Beurteilung einer Situation. Er vertraut auf seine eigene Kraft, auf sein Recht haben. Der Unglaube, gemeint ist natürlich Unglaube gegenüber Gott und dem Wort. Dieser Unglaube ist eben von sich selbst überzeugt. Und er gefällt sich selber. Das ist das Allerschlimmste. Und ich kann euch sagen, er wird sogar Gottes Gebote zu halten versuchen. Er wird sogar zu vergeben versuchen. Er wird sogar sagen, ich vergebe. Aus eigener Kraft. Aus eigener Kraft. Wir wissen, wie kurzatmig das ist. Demgegenüber der echte Glaube will dies alles ablegen, will mit dieser Arroganz und Selbstgefälligkeit des alten Adams nichts mehr zu tun haben. Auch wenn er, der echte Glaube, nur so klitzeklein wie ein unscheinbares Senfkorn ist. Echter Glaube vertraut allein auf die Gnade, die Barmherzigkeit und das Wirken Gottes, des himmlischen Vaters. Es kommt allein auf ihn darauf an. Das atmet der echte Glaube. Und überhaupt nicht zufällig, es ist ja nichts zufällig im Wort Gottes und erst nicht in den Worten des Herrn Jesus. Kein Strichlein ist zufällig. Und nicht zufällig nennt der Herr hier als Beispiel den Maulbeerbaum. Und zwar sagt er, dieser Maulbeerbaum, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sprechen. Also der Maulbeerbaum, unter dessen Schatten sie möglicherweise gerade standen. Das können wir sehr daraus schließen, dass sie unter einem Maulbeerbaum diese Lektion vom Herrn bekamen. Nicht zufällig. Echter Glaube, auch wenn er noch so klein und unscheinbar ist wie ein Senfkorn, kann einen großen und stolzen Maulbeerbaum gebieten, entwurzelt zu werden und im Meer sozusagen zu verschwinden. Das ist die klare, leere Aussage des Herrn. Und der Maulbeerbaum kann hier durchaus als Bild verstanden werden für den Stolz, die Selbstgefälligkeit und die Selbstsicherheit, wie wir noch sehen werden, des alten Adam, der gefallenen, sündigen Natur des Menschen. Auch wir als Gläubige, als von neuen geborenen Menschen, auch wir haben noch diese üble alte Natur in uns. Und immer wieder müssen wir den Stolz mit seinen Verbündeten durch den Glauben aus unseren Herzen ausreißen, entwurzeln. Das ist die Lehre des ersten Teils dieser Lektion und hat sehr viel, wie ich gesagt habe, mit dem zweiten Teil zu tun. Das Bild des Maulbeerbaumes passt sehr gut, um diesen Hauptwesenszug der Sündennatur abzubilden. Griechisch Sykaminos ist dieser Baum genannt. Es ist wahrscheinlich die schwarze Maulbeere. Es gibt die weiße und die schwarze. Und es ist hier viel eher die schwarze Maulbeere gemeint. Auf einer Gartenseite einer Gärtnerei habe ich Folgendes über die Maulbeere gefunden. Sie verkauft solche Pflanzen. Die schwarze Maulbeere, das ist aus diesem Text dort, die schwarze Maulbeere verführt mit brombeerähnlichen Früchten, attraktivem Aussehen und ökologischem Wert. Wie fantastische Beschreibung von diesen Gärtnern. Sie haben gar nicht an das gedacht. Von dem, was Fleischeslust, Augenlust und Hochmut des Lebens ist. Und dann liest man dort weiter, sie wächst schnell, die Maulbeere, und wird mit 8 bis 15 Metern Höhe ein großer Baum mit einer vollen und breiten Krone. Und dann wird es noch besser. Der Maulbeerbaum ist ein Herzwurzler. Dies gibt dem Baum große Kraft und Sicherheit. Weiß jemand, was ein Herzwurzler ist? Ich wusste es auch nicht so genau. Es begibt bei den großen Bäumen Flachwurzler. Sie haben ihre Festigkeit durch ein sehr ausgedehntes, aber ganz oberflächliches Wurzelwerk und ihre Wasseraufnahme über dieses ausgedehnte, oberflächliche Wurzelwerk. Larissa könnte uns wahrscheinlich Beispiele aufzählen. Und dann gibt es bei den Bäumen die Tiefwurzler. Ihre Festigkeit und Wasseraufnahme kommt durch sehr tief hinunterreichende Wurzeln. Und zuletzt gibt es die Herzwurzler. Sie bilden beide Systeme gleichzeitig aus. Welche Festigkeit und Selbstsicherheit! Welch zutreffendes Bild für den Unglauben bzw. den menschlichen Stolz und seine Selbsterhöhung und Selbstgefälligkeit. Wie übel dieser Herzwurzler in unserem Innern. Wie tief und breit verwurzelt. Aber es gibt Hilfe. Durch den Glauben, den Senfkornglauben, haben wir die Möglichkeit zu überwinden, auszureißen, zu entwurzeln. Der biblische Glaube, auch in seiner Kleinheit und Selbsterniedrigung, durchschaut das Wesen des Maulbeerbaumes. Das heißt, diesen üblen und zerstörerischen Stolz. Und wenn er verletzt wird, wird er schnell zum Mörder. Nichts weniger. Zum Mörder. Dieser verletzte Stolz. Diesen gegen Gott rebellierenden Hochmut der sündigen menschlichen Natur. Und der echte Glaube kann sich nicht damit verbünden und will nichts damit zu tun haben. Ja, er wirkt im Vertrauen auf Gott, auf Gottes Kraft, die Entwurzelung der Maulbeerbäume. Dazu, und damit sind wir praktisch am Schluss, möchte ich noch Galater 5, 16 lesen. Diese Tatsache wird in diesem Vers auf etwas andere Weise ausgedrückt. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wandelt, gemeint ist, in der Kraft des Geistes. Ist uns unser eigener Geist gemeint, unsere eigene Kraft? Natürlich nicht, sondern der Geist des allmächtigen Gottes, der damals über den Wassern schwebte, als die Erde noch nicht geformt war. Der gleiche Geist. In der Kraft dieses Geistes dürfen wir, sollen wir leben, wandern. Und so werden wir diese Maulbeerbäume immer wieder entwurzeln können. In der Kraft des Geistes. Nur der echte Glaube wirkt auch die richtige Haltung und Einstellung, in der wir als Gläubige und Knechte des Herrn, unserem Gott und Heiland Jesus Christus, dienen sollen. Und so ist auch der zweite Teil, das nächste Mal dann, dieser Unterweisung des Herrn, eine deutliche Predigt gegen Stolz, Überhebung und Selbstgefälligkeit bei den Jüngern, das heißt bei uns. Und da wollen wir dann das nächste Mal weitergehen, so Gott will. Ich möchte zum Abschluss noch Hebräer 11 aufschlagen. Wenn wir jetzt das ganze Kapitel lesen würden, so hätten wir einen so guten Anschauungsunterricht davon, was denn passiert bei Senfkornglauben. Was denn passiert, wenn die Zeugen und Knechte Gottes und Mägde Gottes gehandelt haben durch Glauben. Durch Glauben. Und der Glaube wird nie als groß oder klein beschrieben, sondern hier in Kapitel 11, sondern durch Glauben tat Abel dies und jenes. Durch Glauben, Henoch, Noah, Abraham und so weiter. Und so steht zum Beispiel von Mose, Verse 24, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Das hätte bedeutet, ein Sohn dieser Welt zu sein. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung. Amen. Lasst uns noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du die Möglichkeit geschaffen hast, sogar für uns, dass wir deine Jünger sein dürfen. Wir danken dir, Herr, dass du uns gerufen hast. Jedes einzelne von uns hast du ganz persönlich gerufen in die Nachfolge, in die Jüngerschaft. Niemand von uns hast du gerufen, weil du im Voraus gesehen hast, dass er oder sie gut genug sein wird, um diesen schweren Weg, diesen herrlichen Weg zugleich zu gehen. Von jedem Einzelnen von uns hast du gewusst, es wird ihnen unmöglich sein, in sich selber mir nachzufolgen. Und du hast alles bereitgestellt, was nötig ist dazu. O Herr, wir danken dir. Lass uns immer besser erkennen, wie sehr, dass du handeln willst, dass du der Wirkende sein willst in uns. Lass uns immer mehr erkennen, Herr, dass wir ganz klein werden, dass wir wirklich kapitulieren vor dir und dir alles übergeben, aufhören zu meinen, wir müssten auch hier und da noch etwas mithelfen. Herr, mach du uns ganz klein, gib uns diesen Senfkorn-Glauben, hilf, dass das lebendig wird in uns, denn Glauben wie ein Senfkorn und es ist diesem Glauben nichts unmöglich. Ich danke dir, treuer Heiland, stärke ein jedes, bewahre ein jedes, die Gedanken, die Gesinnung des Herzens, Herr. Ich danke dir, Heiland. Amen.